ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Diesen Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Am 13. September 2008 wird Mandy Müller zum letzten Mal lebend gesehen. Sie ist damals 18 Jahre alt, kommt aus Nienburg an der Weser. An diesem Tag plant sie, mit ihrem Ehemann die erste Nacht im neuen Zuhause zu verbringen. Am nächsten Morgen ist Mandy Müller spurlos verschwunden. Was geschah mit unserer Tochter? Diese Frage quält ihre Eltern seit 16 Jahren.
Ich möchte nichts glauben. Ich möchte auch nichts sagen. Ich möchte einfach mein Kind nach Hause haben.
Was hat er mit meinem Leben gemacht? Unser Leben gemacht. Unser Leben ist auf den Kopf gestellt. Wir haben eigentlich gar kein Leben.
Meine Vermutung war, Mandy ist weg. Die haben sich wohl gestritten. Die ist bei einer Freundin oder Bekannten nach uns gegangen. Meldet sich abends und ist die Sache wieder erledigt. Man spricht über alles. Das war mein erster Gedanke. Aber im Nachhinein hat sich alles ganz anders entwickelt. Ne?
Es ist so am Anfang zu wenig gemacht worden. Die ersten Stunden zählen oder die ersten Tage zählen. Wir sind nicht ernst genommen worden.
Wir haben alles probiert. Es ging auch um die Hausdurchsuchung. Die haben da ein Jahr für ihr gekämpft. Nach einem Jahr haben sie das Haus durchsucht. Auf Spuren. Das hat ein Jahr gedauert.
Wir haben Sabine Müller und Richard Detmar gehört, die Eltern von Mandy Müller, die kurz nach ihrer Hochzeit verschwunden ist. Es geht in diesem Fall um viele Indizien und um die Frage, ob die Ermittlungen für eine Mordanklage ausreichen. Und dazu empfehlen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die neue Staffel von ARD Crime Time. Was geschah mit Mandy Müller? Gibt es in der ARD Mediathek zu sehen. Und zu Gast ist der Filmautor und Regisseur Alexander Harbi. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist, denn mit deiner Recherche können wir ja viele Details erzählen zu diesem Fall. Weißt du noch, wie du davon erfahren hast?
Wir sind damals in der Redaktion eher zufällig auf diesen Fall aufmerksam geworden. Eine junge Frau, 18 Jahre alt, verschwindet spurlos in der ersten Nacht, die sie mit ihrem Ehemann in ihrem neuen Haus verbringen wollte. Und eigentlich waren meine ersten Gedanken, der Fall scheint mir doch recht eindeutig zu sein. Es hat wahrscheinlich einen Streit zwischen dem Paar gegeben und Mandy ist im Zuge dessen zu Tode gekommen. Als ich mich aber immer umfassender mit dem Fall beschäftigt habe, habe ich schnell gemerkt, dass es so klar und so eindeutig dann doch nicht ist. Im Gegenteil.
Ja, und das werden wir jetzt genauer beleuchten. Die Filme finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sehen dort auch Fotos von Mandy Müller, so auch wie auf unserem Podcast-Cover. Da gibt es auch in den Filmen ein privates Handyvideo zu sehen von einem Sommerurlaub, kurz vor ihrem Verschwinden. Alexander, du hast da auch mit den Eltern drüber gesprochen, diese Interviews geführt. Wie haben Sie Ihre Tochter in Erinnerung behalten?
Also zunächst mal waren es sehr eindrückliche Interviews. Und also man hat auch nach 16 Jahren gespürt, wie stark dieser Verlust auch noch für die Eltern ist und diese Ungewissheit, die immer noch herrscht. Mandys Eltern haben mir ihre Tochter als fröhliches, liebenswertes Mädchen beschrieben, auch als ehrgeizig, als eine junge Frau, die Ziele hatte und diese auch konsequent verfolgt hat, sei es jetzt zum Beispiel schulischer oder beruflicher Natur. Mandy war gerne auf Familienfeiern, sie hat gerne getanzt, Musik gehört, auch großen Wert auf ihr Äußeres gelegt. Und eine Geschichte, die sie auch recht ausführlich geschildert haben, war ein Auftritt von Mandy in der Mini-Playback-Show. Das war eine Fernsehshow in den 90er Jahren, die recht prominent auch war oder auch sehr beliebt war.
Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist für viele Kinder, glaube ich, ein großer Traum gewesen, da aufzutreten.
Ja, auch für Mandy. Und da hat sie im Jahr 1998, ist sie als Jennifer Rush aufgetreten mit dem Lied Destiny. Und die ganze Familie und Verwandtschaft war damals mit dabei, hat Mandy zugejubelt und das war wirklich ein außergewöhnlicher Moment, sowohl für Mandy als auch für ihre Eltern, wie sie mir berichtet haben. Jetzt im Nachhinein, also nachdem ihre Tochter nun schon seit 16 Jahren verschwunden ist, sind solche Erinnerungen natürlich besonders schwer für ihre Eltern. Also diesen Auftritt haben sie auch nie wieder sich ansehen können.
Aber Sie können sich das anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesen Auftritt haben wir auch in Ausschnitten in den Filmen von dir, Alexander. Also das ist sehr schmerzhaft für die Eltern, sich das anzuschauen.
Ja, absolut. Beim Interview mit den Eltern habe ich auch gespürt in dem Moment, dass es vor allem dem Vater von Mandy total schwer gefallen ist, über dieses Ereignis zu sprechen. Also als ich ihn direkt nach seinen Erinnerungen gefragt habe, wie er diesen Tag erlebt hat, wie er den Auftritt erlebt hat, musste er das Interview abbrechen und sagte, er könnte nicht darüber sprechen.
Mandy Müller wächst in Nienburg auf. Das ist ungefähr auf halber Strecke zwischen Hannover und Bremen, wenn man auf der Karte schaut. Also eine kleine Stadt, und in Nienburg leben etwas mehr als 30.000 Menschen. Mandy hat einen jüngeren Bruder, mit dem sie bei ihren Eltern aufgewachsen ist. Wie ist das Verhältnis untereinander gewesen?
Also das Verhältnis zwischen Mandy und ihren Eltern war sehr eng. Also so ist es mir geschildert worden, auch von der Familie. Und auch zum Vater hat sie eine besondere Beziehung gehabt. Also auch im Interview hat der Vater gesagt, dass sie ein Papakind war. Ja. Und sie haben viel miteinander unternommen, sind oft verreist. Und im Sommer 2008 war es ja auch so, dass die Familie komplett mit der Familie von Mandy, späterem Ehemann, in Urlaub gefahren ist auf einen Campingplatz. Diese Familien kannten sich schon seit Jahren, ja, sind sogar über mehrere Grade miteinander verwandt. Und in diesem Urlaub kommen sich Mandy und der Sohn der anderen Familie näher. Er ist ein Jahr älter, lebt noch bei seinen Eltern in Celle. Wir nennen ihn in diesem Film Sandro D. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, dürfen wir den richtigen Namen nicht nennen. Wir haben erfahren, dass Freunde ihn als Frauenschwarm bezeichnen, der eine Vorliebe hat für teure Autos. Dieser Sandro D. arbeitet als Schrotthändler. Wie sein Vater und auch Mandys Vater übt diesen Beruf aus. Und bislang hatten er und Mandy eigentlich nur so flüchtigen Kontakt, haben sich mal hin und wieder bei Familienfesten gesehen. Und in diesem Urlaub ändert sich das aber und sie verbringen viele Stunden miteinander.
Und wie die Mutter das alles einordnet, hören wir von Sabine Müller selbst.
Ich habe auch schon gemerkt, dass da zwischen Lino und Mandy was läuft. Ja, woran merkt eine Mutter das? Erstmal habe ich es gemerkt, er war super nett. Und dann gab es eine Situation, er hat ihr ein Armband gekauft. Sie hat es mir auch gleich gezeigt. Und da habe ich gesagt, Mandy, warum? Was soll das? Und da hat sie mich so angeguckt und ich kann das nicht beschreiben. Da war so ein Funkeln und hat gesagt, ach Mama. Und dann habe ich nichts mehr gesagt. Da brauchte ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Der Urlaub ist vorbei. Sandro ist Mandys erster Freund und die beiden werden offiziell ein Liebespaar. Und Mandys Vater gibt deshalb Sandro eine Ohrfeige. Und das hat einen besonderen Hintergrund, den wir jetzt genauer erklären wollen. Was ist da passiert?
Also Mandys Familie gehört der Kultur der Sinti an. Ja, auch Mandys Eltern sind nach Sinti-Brauch verheiratet. Also das bedeutet, sie leben zwar schon seit über 30 Jahren als Paar zusammen, standesamtlich sind sie aber nicht verheiratet. Um als Mann und Frau zu gelten, brauchen sie keinen Trauschein. Der Segen ihres Vaters genügt. Das bedeutet, der Vater gibt seinem zukünftigen Schwiegersohn eine Ohrfeige und damit wird diese Ehe symbolisch besiegelt.
Also sehr ungewöhnlich für uns, die wir ja eigentlich das kirchliche Heiraten kennen. Das ist also ein Sinti-Brauch.
Genau, das ist ein Sinti-Brauch, der nicht bei allen Familien so praktiziert wird. Also das kann gemacht werden, wie wir in Erfahrung bringen konnten, muss aber nicht. In diesem Fall war es aber so, wie mir Mandys Vater bestätigt hat. Richard Detmer hat mir im Interview gesagt, ja, eine Ohrfeige kann man nicht sagen, das war eher ein Streichel.
Wir hören Sabine Müller, wie sie auch die Entscheidung ihrer Tochter eingeschätzt und bewertet hat.
Ja, sie war noch ziemlich jung, ne? Aber sie war glücklich, sie hat es mir gesagt. Ich war beruhigt, ich habe ihr alles Glück der Welt gewünscht. Ich bin da jetzt ganz fair und ganz offen. Ich mochte ihn sogar. Ich mochte den, ne? Und ich habe meine Tochter auch gefragt. Ich sage, Mandy, hast du dir das richtig überlegt, Maus? Und da hat sie gesagt und sogar Tränen in den Augen gehabt, ja, Mama, ich liebe ihn. Und ich habe mich für mein Kind riesig gefreut.
Was Mandy Müller und ihre Eltern nicht wissen, Sandro war zu Beginn der Beziehung mit Mandy immer noch mit einer anderen Frau liiert. Und das seit 4 Jahren. Wie geht er damit um?
Das ist auch das Besondere und auch das Komplizierte an dem Fall, dass noch 2 weitere Frauen eine sehr wichtige Rolle spielen im Leben von Sandro D. Die eine Frau, mit der er seit 4 Jahren liiert war, wir nennen sie Petra in dem Film, mit der war er zu dem Zeitpunkt eigentlich noch offiziell zusammen. Ja? Er erzählt aber Mandys Eltern, dass er schon seit einem halben Jahr von dieser Frau getrennt sei. Dazu kommt, dass es noch eine weitere Frau gibt, zu der er regelmäßigen Kontakt hat, eine Affäre. Beide Frauen haben keinen Sinti-Hintergrund. Und das wird in Sandro D.'s Familie, wie wir herausfinden konnten, nicht so gerne gesehen. Vor allem Sandros Vater scheint sich zu wünschen, dass sein Sohn eine Frau aus der Sinti-Community heiratet. Doch Sandro hält weiterhin Kontakt zu seiner Ex-Freundin, ja, also zu der, mit der er eigentlich noch zusammen war, und zu seiner Affäre.
Am 13. September 2008 fahren Mandy Müller und Sandro D. von Nienburg nach Celle. Das ist mit dem Auto etwas mehr als eine Stunde entfernt. Sie wollen die erste Nacht in ihrem neuen Zuhause verbringen. In einem Haus, das Sandro von seinen Eltern bekommen hat. Möglicherweise ist das der letzte Aufenthaltsort von Mandy Müller gewesen. Wir wollen deshalb genauer beschreiben, wie es dort aussieht. Alexander, wie sieht es denn aus in Celle dort, wo das Wohnhaus steht?
Das Haus in der Birkenstraße in Celle liegt ganz am Ende der Straße, in einer Sackgasse, kurz vor einem Wendehammer. Und in der Straße gibt es mehrere Einfamilienhäuser, schräg gegenüber befinden sich aber auch Mietshäuser, in denen mehrere Parteien leben. Also es gibt in der Straße schon eine recht große Nachbarschaft. Hinter dem Haus befindet sich eine stark befahrene Straße, die in Richtung Adelheidsdorf führt. Das ist ein kleiner Ort, knapp 8 Kilometer von Celle entfernt, der in diesem Fall auch noch eine wichtige Rolle spielt. Und hinter dieser Straße befindet sich direkt auch der Waldfriedhof von Celle. Das Haus wird zu dem Zeitpunkt gerade renoviert, ist eigentlich noch nicht so richtig bezugsfertig. Ja, also Möbel gibt es noch keine darin. Sandro und Mandy haben bislang immer im Haus ihrer Eltern oder in einem Wohnwagen im Garten übernachtet. Im Interview hat mir die Mutter geschildert, wie es im Innern des Hauses auch ausgesehen hat. Das ist nur eine Küche, die war schon fertig, die gab es. Das Bad ebenfalls. So ein richtiges Schlafzimmer eingerichtet und auch Wohnzimmer gab es noch nicht, das war noch nicht. Und es lagen halt vorübergehend 2 Matratzen im Schlafzimmer.
Das ist, glaube ich, etwas, was man auch vielfach kennt, wenn man erstmal umzieht, dass alles noch nicht so perfekt eingerichtet ist. Und Sabine Müller erinnert sich daran, wie sie dann noch mit ihrer Tochter kurz telefoniert hat.
Das letzte Gespräch war so circa um 8:30 abends. Da sagte sie, sie hat geduscht und er würde wohl gerade duschen. Und dann habe ich ihr gefragt, ob sie den Bericht von dem Papst im Fernsehen gesehen hat. Da sagte sie, nee, Mama, wie denn? Wir haben ja noch gar kein Fernsehen. Ja, dann haben wir uns halt noch so allgemein unterhalten. Ja, dann haben wir uns gute Nacht gewünscht. Und ich sag noch, tschüss bis morgen. Und das war das Letzte, was ich von meiner Tochter gehört habe. Das war das letzte Gespräch.
Die Polizei hat sich bei den Ermittlungen später die Handys genauer angeschaut. Hat Mandy Müller dann noch irgendjemand anderen gesprochen?
Ja, hat sie. Also diese Handydaten, die sind auch von besonders großem Interesse auch für die Polizei gewesen. Und auch bei meinen Recherchen habe ich wirklich da auch so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, weil das schon sehr auffällig war, zumindest was das Telefonverhalten von Mandys Ehemann betrifft. Mandy selbst hat an dem Tag nicht so viel telefoniert. Es gab aber dann noch ein Gespräch um 20.56 Uhr mit einer Bekannten, die sie gefragt hat, ob sie und Sandro noch was unternehmen möchten. Und das haben sie aber abgelehnt, hieß es später dann in der Aussage der Bekannten bei der Polizei, dass beide keine Lust mehr gehabt hätten zum Ausgehen. Es war ja ein Samstagabend. Gegen 21.30 Uhr stand dann Sandro D.'s Cousin vor der Tür und fragte ebenfalls, ob sie noch was an dem Abend machen möchten. Und bei der Polizei hat dieser Cousin dann später angegeben, dass beide schon Schlafsachen, in Anführungszeichen, so hat er es geschildert, angehabt hätten und daher sei er wieder gefahren. Unmittelbar danach klingelt ein Pizzabote an der Tür. Es gab vorher eine Pizzabestellung und der hat später angegeben, dass eine weibliche Person diese Pizza entgegengenommen hat. Mehr konnte er nicht sagen. Ja, also auf jeden Fall, dass es eine Frau war. Aber ob es sich bei der Person wirklich um Mandy gehandelt hat, das ist bis heute nicht geklärt.
Diese Handynutzung, die du schon gerade angesprochen hast, die ist natürlich auch wertvoll für die Ermittlungen. Und bei den Handyauswertungen lässt sich genauer rekonstruieren, wo ein Telefon eingeloggt ist. Ist ihr Telefon an diesem Tag nur in ihrem neuen Zuhause in Celle benutzt worden?
Nein, das Telefon ist an dem Tag selbst, an diesem 13. September, im Tagesverlauf überwiegend in dieser Funkzelle eingeloggt gewesen, ja, in ihrem Zuhause. Aber das ändert sich dann, spät in der Nacht vom 13. auf den 14. September. Da wechselt nämlich Mandys Handy nachts die Funkzelle. Das letzte Signal stammt von einem Funkmast in Nienhagen. Das ist knapp 10 Kilometer von ihrem Haus in der Birkenstraße in Celle entfernt. Und zu dem Zeitpunkt, als sich dieses Handy in dieser Funkzelle befindet, werden noch 2 SMS von Mandys Mobiltelefon versendet. Eine an ihren Ehemann Sandro D. und eine weitere an ihren Bruder. Die Polizei ermittelt halt später, dass um 3.27 Uhr das Telefon von Mandy ausgeschaltet wird. Seit diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen mehr von Mandy und das Handy ist auch nie wieder eingeschaltet worden.
Der nächste Tag ist ein Sonntag, der 14. September 2008. Sabine Müller will morgens ihre Tochter erreichen. Sie sollte eigentlich gemeinsam mit ihrem Mann zum Mittagessen kommen.
Den nächsten Tag habe ich ja versucht, Mandy anzurufen, wann die jetzt genau kommen. So, und dann war ihr Handy aus. Das war gar nicht normal für Mandy. Und das war auch so, ne, nie ein Handy ausmachen, immer erreichbar sein. Ja, und dann habe ich es bei ihnen dann auf dem Telefon probiert, auch aus. Dann habe ich es bei seinen Eltern probiert. Da ging niemand ans Telefon. Und dann, ich kann es bis heute nicht beschreiben, ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt. Ne, ich weiß nicht warum, in dem Moment hatte ich irgendwie schon Angst, weil niemand ans Telefon zu bekommen, war in dem Moment und zu der Uhrzeit schon nicht mehr normal. Da rief dann er an und hat gesagt, er wollte meinen Mann sprechen. So, das Erste, was ich gesagt habe, wo ist Mandy, gib mir mal Mandy. Und er sagte dann wieder, nee, Tante, gib mich mal Onkel ans Telefon. Da habe ich nichts mehr gesagt, habe mir Mann auch das Telefon gegeben. Und auf einmal wurde mein Mann ganz blass im Gesicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, da kann jetzt was nicht stimmen. So, und dann, wie er aufgelegt hat, sagte er, ja, die hätten gerade gesagt, Mandy wäre abgehauen. Ich sage, wohin, mit wem? Ja, mit einem anderen Mann.
Erst können die Eltern ihre Tochter nicht erreichen und dann gibt es diese Erklärung von Sandro D. zum Verschwinden von Mandy Müller. Was macht das mit den Eltern? Also wie reagieren sie darauf?
Die Eltern reagieren so, dass sie direkt sich ins Auto setzen und nach Celle fahren. Ja, und treffen sich dort mit Sandro D. und seiner Familie in deren Haus. Bei diesem Treffen zeigt Sandro Mandys Eltern eine SMS, die sie an ihn geschickt haben soll. Ja, also darin heißt es so sinngemäß, dass Mandy nichts persönlich gegen ihn oder seine Eltern habe. Sie liebe ihn einfach nicht und sei mit einem anderen Mann weggegangen. Er brauche sie aber auch nicht zu suchen. Wir wollten auch von Sandro D. wissen, wie er das alles erlebt hat und haben ihn deshalb über seinen Rechtsanwalt kontaktiert. Ein Hintergrundgespräch oder Interview wurde abgelehnt und sein Rechtsanwalt antwortet halt uns in einer Mail, dass er der Schweigepflicht unterliegt und laufende Verfahren etwas sein, zu denen man sich nicht äußert.
Das ist auch besonders wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir das nachfragen, weil wir wollen natürlich auch alle Sichtweisen in solchen Fällen hören. Wir können aber natürlich nichts machen, wenn das Ganze abgelehnt wird. Wir wollen mal weiter auf das Haus blicken in der Birkenstraße. Wie sieht es dort aus? Machen sich die Eltern davon auch ein Bild?
Das ist etwas, was mich ziemlich stutzig gemacht hat. Also warum die Eltern zwar nach Celle gefahren sind, aber nicht in das Haus, in dem ihre Tochter sich zuletzt aufgehalten hat. Sondern sie fahren ja zu der Familie von Sandro D. Mhm. Also sie fahren nicht in das Haus, in dem ihre Tochter mit Sandro den Abend verbracht hat oder haben soll. Und sehen nicht nach, welche Kleidung sie mitgenommen hat oder ob da noch Kleidung von ihr liegt, ja, welche Schuhe sie angezogen hat. Die Mutter hatte ja davon gesprochen, dass sie 2 verschiedene Paar Ballerinas mitgenommen habe. Einmal schwarze und goldene. Ob da noch Taschen von Mandy liegen oder wenn sie wirklich freiwillig gegangen sein sollte, ob da vielleicht sogar ein Abschiedsbrief liegen könnte. All das machen sie nicht. Sie gehen nicht in das Haus.
Können Sie sich das heutzutage erklären, warum Sie das gemacht haben? Also nicht gemacht haben?
Ja, sie machen sich beide schon wirklich Vorwürfe. Sie können sich nicht verzeihen, warum sie nicht in das Haus gegangen sind. Aber zum damaligen Zeitpunkt oder in dieser Situation sind sie noch gar nicht davon ausgegangen, dass da wirklich was Schlimmes hätte oder was Schlimmes passiert ist.
Und trotzdem wird dann die Polizei über das Verschwinden informiert. Von wem?
Von Mandys Eltern direkt. Die geben noch am selben Tag, am 14. September, eine Vermisstenanzeige auf. Allerdings nicht in Celle, da wo Mandy verschwunden ist, sondern bei der Polizei in Nienburg. Ja? Und bei der Polizei ist es so, bei einer Vermisstenmeldung wird erstmal überprüft, ob es sich bei der gesuchten Person, ob die sich in einer Gefahrenlage befinden könnte. Und wenn dem so ist, wird eine Fahndung ausgeschrieben. Und dann im Anschluss An diese Fahndung werden auch Handy- und Kontodaten überprüft und all das passiert auch im Fall von Mandy.
Diese Standardüberprüfungen und diese Standardverfahren für die Polizei erklärt uns Kriminalhauptkommissarin Gabriela Mielke.
Wir haben die normalen Maßnahmen getroffen in einem Vermisstenfall. Wir haben Mandy zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Es ist hier einfach schwierig, dass Mandy 18 Jahre alt ist. Dass auf der einen Seite natürlich schon ja, das Interesse der Eltern da ist, zu wissen, wo ihre Tochter sich zurzeit aufhält. Aber auf der anderen Seite eben die Persönlichkeitsrechte von Mandy stehen. Sie kann mit 18 selbst entscheiden, wo sie sich aufhalten möchte. Wir hatten im Rahmen der Ermittlungen keine Anhaltspunkte dahingehend, dass Mandy etwas zugestoßen ist. Wir hatten eher Indizien dafür, dass sie sich bewusst aus ihrem Familienleben zurückgezogen hat.
Die Polizei registriert das Verschwinden von Mandy Müller, startet aber keine weiteren Ermittlungen, denn sie geht zunächst nicht von einer Straftat aus. Und es gibt ein wichtiges Detail bei den ersten Ermittlungsschritten, finde ich auch selbst ziemlich schräg. Mandys Eltern machen nämlich bei der Vermisstenmeldung falsche Angaben. Warum tun sie das? Warum haben sie das gemacht?
Also Mandys Eltern erzählen dem Beamten, ihre Tochter sei am Abend vorher in ihrem Zimmer bei ihnen zu Hause ins Bett gegangen, also in Nienburg, und am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Das haben sie gemacht, weil sie geglaubt haben, dass die Polizei dann schneller ermitteln würde. Ja, und die Idee für diese Version der Ereignisse habe der Vater von Sandro D. gehabt, so hat es mir zumindest die Mutter im Interview gesagt. Der gesagt hätte, es wäre besser, wenn sie sagen würde, Mandy wäre von hier verschwunden, also in Nienburg, als wenn sie sagen würde, von Celle aus, dann würden die einfach schneller suchen.
Also das bedeutet aber auch, sie nehmen in Kauf, dass die Polizei an der falschen Stelle sucht. Also was denkst du denn, warum sie sich dann auch darauf eingelassen haben?
Also ich glaube, da war völlige Verzweiflung, hat da geherrscht. Ja, also da war wirklich, die Mutter war kopflos, ja, auch, ne, hat, glaube ich, keinen klaren Gedanken fassen können. Der Vater sagt bis heute, das war ein Riesenfehler. Ja, und sie haben auch direkt dann am nächsten Tag bei der Polizei das dann richtig gestellt und haben gesagt, ja, die Mandy ist doch in Celle verschwunden. Und wir haben uns das vom Verteidiger von Mandys Familie einordnen lassen. Und der sagte uns, dass es keine strafrechtliche Relevanz habe. Also wenn man solch eine Aussage dann bei der Polizei tätigt, das erfüllt nicht den Straftatbestand einer Falschaussage. Aber natürlich sei das hinderlich, dahingehend glaubwürdig zu sein bei der Polizei.
Das hätte ich anders vermutet. Das finde ich interessant, dass es da keine rechtlichen Konsequenzen gibt, aber natürlich Zweifel bei den Ermittlern.
Und das ist leider kennzeichnend auch ein bisschen für diesen Fall. Dieses Misstrauen, was da auch geherrscht hat in dieser Verbindung Eltern, Polizei, ja, aber auch gegenseitig. Und das zieht sich leider durch die Jahre und auch durch die Ermittlungen.
Und möglicherweise hat dadurch ein Täter hier Spuren verwischen können. Das ist ja der Verdacht, der auch dadurch entsteht. Sandro D., haben wir schon gesagt, äußert sich nicht selbst in ARD Crime Time, auch auf mehrmaliges Nachfragen. Er ist der Letzte, der Mandy in der Nacht gesehen hat. Wie verhält er sich denn gegenüber der Polizei?
Also aus den Akten wissen wir hatten ja Einblicke in die Ermittlungsakten, dürfen aber natürlich nicht daraus wörtlich zitieren, dass er versucht, Mandys Verschwinden ganz ähnlich zu erklären wie gegenüber den Eltern. Ja? Also er hat der Polizei gegenüber behauptet, er sei morgens aufgewacht und sie hätte nicht mehr neben ihm im Bett gelegen. Und dann hat er gemerkt, irgendwie die Kissen hätten auch noch so gelegen, als ob sie da schlafen würde. Und dann hätte er aber gemerkt, die ist gar nicht mehr da. Und auch den Ermittlern zeigt er diese SMS, die ihm Mandy in der Nacht ihres Verschwindens geschrieben haben soll. Später findet die Polizei aber durch die ausgewerteten Handydaten heraus, dass das nicht stimmen könne, weil, wie wir ja vorhin schon auch angesprochen haben, auch Mandys Handy noch in einem anderen Funknetz nachher eingeloggt war. Und sie finden ebenfalls heraus, dass er noch in der Nacht SMS geschrieben hat, noch telefoniert hat mit seiner Ex-Freundin und mit seiner Affäre. Und das Interessante daran, was noch dazu kommt, ist, dass sein Handy ebenfalls in der gleichen Funkzelle eingeloggt war wie Mandy, also in Nienhagen, 10 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. Als sie ihn dann damit konfrontieren und sagen, das könne ja nicht stimmen, ändert er seine Aussage und gibt an, dass Mandy in der Nacht von einem älteren Mann in einem dunklen PKW abgeholt worden sei, ausländisches Kennzeichen, könnte sich um einen verheirateten Mann handeln und ja, sie wäre einfach dann freiwillig verschwunden, mit diesem Mann weggegangen.
Das zeigt auch, dass er nicht ganz eindeutig ist gegenüber der Polizei. Und wie geht die damit um?
Das große Problem für die Polizei war ja, dass Mandy schon 18 Jahre alt war und natürlich auch selbst entscheiden konnte, ob sie ihr altes Leben hinter sich lässt. Und von daher haben sie auch keinen konkreten Anhaltspunkt für eine Straftat gehabt und sehen auch keine Veranlassung, das Haus auf Spuren für ein Verbrechen zu durchsuchen.
Und das wird kritisiert vom Strafverteidiger Dennis Grünert. Er vertritt Mandys Familie seit knapp 4 Jahren.
Da fängt das Problem schon an, weil später noch Spuren zu sichern an eventuell Tatorten oder anderen Orten, mit Zeugen zu sprechen, Vernehmungen durchzuführen, das gestaltet sich natürlich alles sehr viel schwerer, als wenn man ad hoc zur Stelle gewesen wäre. Ich muss sagen, ich habe selten so eine spannende Akte gelesen, jetzt mal bei aller Emotionalität beiseite, wenn ich das professionell betrachte. Gibt es ja auch solche und solche Akten und hier möchte man gar nicht mehr aufhören zu lesen, es liest sich wie ein Krimi. Das sind dann natürlich auch Vermerke, die einem auffallen, wie zum Beispiel, dass eben schon 2-3 Wochen nach dem Verschwinden ein Vermerk im Oktober da steht, wir lassen das mal, die scheint freiwillig abgehauen zu sein.
Die Akte in dem Fall ist mittlerweile auf über 10.000 Seiten angewachsen und Strafverteidiger Dennis Grünert erzählt in ARD Crimetime von vielen Wendungen und brisanten Inhalten. Wie reagiert die Staatsanwaltschaft auf die Kritik, dass sie sich zu schnell festgelegt habe in den Ermittlungen?
Wir haben die Staatsanwaltschaft um eine Stellungnahme gebeten, auch genau zu dieser Frage. Zuständig ist heute die Staatsanwaltschaft in Lüneburg, Zweigstelle Celle. Und wir wollten von Ihnen wissen, ob die Ermittler damals zuvor schnell auf ein freiwilliges Verschwinden von Mandy Müller gesetzt haben. Unsere Anfrage für ein Interview wurde abgelehnt. Dafür hat man uns schriftlich mitgeteilt, dass Fragen, die sich insbesondere auf den Beginn des Ermittlungsverfahrens im Jahr 2008 beziehen, heute nicht beantwortet werden können.
Welche Rolle spielt Sandro D. beim Verschwinden seiner Frau? Und wer ist der Mann, mit dem Mandy laut Aussage ihres Ehemannes untergetaucht sein soll? Diesen Fragen wollen wir in den nächsten Minuten nachgehen. Die meisten vermissten Fälle in Deutschland klären sich innerhalb weniger Wochen. Laut Bundeskriminalamt gelten knapp 10.000 Menschen als vermisst. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich aber bei nur knapp 3%. Und dazu gehört übrigens auch ein ganz ähnlicher Fall, den wir besprochen haben in ARD Crimetime, den Fall Rebecca Reusch, die seit mehr als 5 Jahren vermisst wird. Diesen Podcast verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes im Beschreibungstext zu dieser Folge. Seit mehr als 16 Jahren ist der Fall Mandy Müller ungeklärt, den wir jetzt weiter beleuchten wollen. Fraglich ist ja, ob sie seitdem untergetaucht ist oder ob sie ermordet worden ist. Das sind die Fragen, die auch ein Privatermittler gestellt hat. Mike Linser ist diesen Fragen nachgegangen, hat sich auf Vermisstenfälle spezialisiert und er ist von Mandys Eltern beauftragt worden. Denn sie glauben, dass die Polizei zu spät und nicht gründlich genug ermittelt hat.
Ich habe den Auftrag von der Familie bekommen, nach einer lebenden Mandy zu suchen, also Kontakte zu knüpfen im Internet, alle Steine rumzudrehen, im Ausland zu gucken. Wir waren selbst in Frankreich, Schweiz, wo wir noch in den Niederlanden waren. Ich wurde von den Eltern schon bezahlt. Ne? Also das, was ich an Ausgaben hatte, das war 1:1.
Es ist daraus ja auch so was wie eine Freundschaft entstanden. Ich unterstütze natürlich weiterhin.
Ich bin heute hier, weil der Fall mich einfach nicht loslässt. Ich habe so viel investiert und auch die Polizei, das ist das, was einen so, ja, ich will nicht sagen traurig, aber doch betroffen macht. Ne? Die Familie kommt immer noch nicht zur Ruhe und sie wollen immer noch wissen, und es ist ja auch ganz normal, was mit ihrer Tochter passiert ist.
ARD Crimetime hat den Privatermittler begleitet zu dem Haus, in dem Mandy Müller zuletzt gesehen wurde. Wir müssen dazu sagen, er ist kein Polizist, aber arbeitet natürlich trotzdem an diesem Fall. Wie er das tut, wollen wir mit Alexander Harbi besprechen, Regisseur und Autor des Films Was geschah mit Mandy Müller? Dreiteilige Serie in der ARD Mediathek. Alexander, bekommt Mike Linser nun auch Einsicht in die Polizeiakten?
Also er hat viele Informationen bekommen von Mandys Eltern, die über ihren Anwalt Einblicke in die Ermittlungsakten hatten. Und darüber hinaus hat er sich auch selbst ein Bild gemacht von dem Haus selbst. Ja, also das heißt, er hat einen Termin vereinbart, als das Haus vor einigen Jahren zum Verkauf stand, hat er einen Besichtigungstermin vereinbart und konnte sich so Einblicke von dem Haus verschaffen, also ein Bild von dem Haus machen, vom Innern auch, wie es da drin aussah. Großes Wohnzimmer mit einem Kamin, dazu im unteren Bereich einen Keller, der später auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Fotos hat er damals nicht machen dürfen, aber er konnte sich so einen guten Eindruck darüber verschaffen, was das genau für ein Haus ist oder in welches Haus Mandy mit ihrem Ehemann einziehen wollte.
Und die Eltern spielen dann eben eine Rolle, dass er auch in die Akten Einsicht bekommt.
Auf jeden Fall erhält er Informationen von den Eltern, ausgiebige Informationen, wie zum Beispiel über die Handydaten. Da hat er einen Schwerpunkt gelegt auf die Handydaten von Mandys Ehemann, Sandro D., weil das ist schon ein bisschen kurios, auch zur damaligen Zeit. Also wir sprechen über das Jahr 2008. Sandro besaß zum damaligen Zeitpunkt 3 Handys. Und diese 3 Handys hat er sortiert nach Familie, nach Geschäft und nach Beziehung. Worauf es an diesem Tag ankam, ist das Handy für den Bereich Beziehung. Mit dem Handy hat er nämlich regen Kontakt an diesem Tag gehalten zu seiner Ex-Freundin. Wir nennen sie Petra in dem Film. Und die hat laut Polizeiakten ausgesagt, dass sie mit Sandro 4 Jahre lang eine Beziehung gehabt hätte. Und von einem Tag auf den anderen habe er ihr mitgeteilt, dass er jetzt mit Mandy zusammen sei und die Beziehung mit ihr nun beendet sei.
Der Privatermittler Mike Linser erzählt uns, wie Sandro D. dann weiter mit Petra kommuniziert hat.
Mir ist aufgefallen, dass sie noch gar nicht lang weg waren. Da ging es nämlich schon los. 9.43 Uhr ging eine SMS an die Ex-Freundin und da wundert es mich halt, dass er ist ja auch gefahren, dass er dann auch noch, wenn Mandy nebendran gesessen hat, noch eine SMS abgesetzt hat. Dann gab es ein Gespräch um 17.21 Uhr, das waren 18 Minuten und dann zieht sich das so durch.
Das heißt, es kommt zu weiteren Anrufen. Wieso hat Sandro D. in dieser Nacht noch so viel Kontakt mit ihr gehabt?
Das ist auch besonders interessant für die Polizei, warum er an diesem Tag so oft versucht hat, seine Ex-Freundin zu erreichen, beziehungsweise sie zu kontaktieren, per SMS, aber auch in Gesprächen, in Telefonaten. Sie hat später in einer Vernehmung angegeben, dass er am Abend von Mandys Verschwinden ihr schon gesagt habe, dass Mandy weggefahren sei mit einem anderen Mann. Mike Linser hat diese Ex-Freundin vor einigen Jahren mehrfach getroffen und da habe sie ihm berichtet, dass vor allem Sandros Eltern von Anfang an gegen ihre Beziehung gewesen sein sollen. Vor allem Sandros Vater. Dazu kommt, dass die Polizei auch später nicht nur die Ex-Freundin Petra vernommen hat, sondern auch eine Affäre von Mandys Ehemann. Wir nennen sie in dem Film Jasmin. Sie sagt aus, er habe ebenfalls mit ihr telefoniert und ihr ebenfalls SMS geschrieben.
Und der Privatermittler hat auch Mutmaßungen über die Persönlichkeit von Sandro D. angestellt. Er kommt zu der Einschätzung, dass er zu Wutausbrüchen und körperlicher Gewalt gegenüber Frauen neigen soll. Mike Linser.
Er behandelt alle sehr unterwürfig. Also seine Frauen oder Mädchen, die er da so alle hatte, die sind in seinen Augen Objekte und keine Menschen an sich oder junge Frauen, die man achtet. Also er hat eigentlich nur seinen Vorteil gesehen.
Inwiefern hat denn die Familie Einfluss auf das Verhalten von Sandro?
Wie Mike Linser ja später auch erfahren hat, soll vor allem Sandros Vater auf eine Hochzeit mit einer Frau aus der Sinti-Community gedrängt haben. Der Vater gilt als sehr streng, ja, und wir haben ihn auch versucht zu konfrontieren, haben aber eine Antwort weder von ihm noch von seinem Anwalt erhalten. Was man sagen kann, ist, dass irgendwas zwischen diesen beiden Familien, zwischen der Familie Müller aus Nienburg und der anderen Familie aus Celle, passiert sein muss, also im Zuge des Verschwindens von Mandy.
Kannst du uns erklären, nach deinen Recherchen, warum die Eltern von Mandy Müller so bereitwillig machen, was Sandro und sein Vater sagen? Es gab ja auch schon diese falschen Angaben bei der Polizei, kurz nach ihrem Verschwinden.
Das kann ich gar nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Also es scheint so, dass da ein großes Vertrauen zwischen den beiden Familien geherrscht hat, also bevor Mandy verschwunden ist und danach da irgendwas, ja, vielleicht kann man sagen, zerbrochen ist. Ja. Und die Eltern haben mir zum Beispiel berichtet, dass Sandro auch dann nach dem Verschwinden kaum Anstalten gemacht hat, nach Mandy zu suchen. Also eher so den Eindruck erweckt hat, als ob er froh sei, dass sie nun weg sei. Ne. Aber was genau dahinter steckt, dass sie diese Vorwürfe auch in Richtung der Familie von Sandro D. machen, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Wir gehen nochmal weitere Hypothesen durch, was in dem Fall noch passiert sein könnte. Wir gehen der Annahme nach, dass Mandy sich freiwillig entschieden hat, sie ist ja 18 Jahre alt, mit einem anderen Mann zu verschwinden. Möglicherweise hat es auch einen Suizid gegeben. Alexander, gibt es Hinweise auf solche Versionen?
Ja, die Polizei hat das natürlich auch ganz genau überprüft und vor allem Mandys Verhalten nach diesem Sommerurlaub 2008, in dem sie ja ihren späteren Ehemann kennengelernt hat und ihre Heirat nach Sinti Brauch. Weil das Verhalten von Mandy hat sich eigentlich komplett geändert nach diesem Sommerurlaub 2008. So hat sie zum Beispiel teilweise unentschuldigt bei der Arbeit gefehlt, wurde mehrfach krankgeschrieben und ihr Hausarzt vermutete auch, dass sie unter psychischen Problemen leiden könnte und überweist sie deshalb an einen Facharzt. Also man muss wirklich sehen, Mandy war vorher stets zuverlässig, also hatte kaum Krankheitstage, war, wie wir auch von den Eltern gehört haben, sehr ehrgeizig, zielorientiert, ja, und ist auch gerne zur Arbeit gegangen. Und plötzlich nach diesem Urlaub diese Krankschreibungen und auch dieses Unzuverlässige, das hat uns ja auch ihr ehemaliger Chef dann auch so geschildert, das war schon wirklich untypisch für Mandy.
Wir haben schon die Handys genauer untersucht. Wie verhält sie sich denn sonst? Ist ja auch schon ein Zeitalter, wo man sich online bewegt.
Ja, auch da war sie sehr aktiv. Also das ist auch, was später der Polizei dann aufgefallen ist. Nach ihrem Verschwinden gab es überhaupt keine Kommunikation mehr über diverse Online-Chats. Mandy war nämlich in Online-Foren der Sinti-Community sehr aktiv, ja, und hat dort möglicherweise nach Abwechslung gesucht. So hat es ja auch der Privatermittler Mike Linzer vermutet. Und in diesen Chats behauptet sie, auch schon Mutter zu sein und zeigt großes Interesse an einem glücklichen Familienleben.
Also sie behauptet Dinge, die eigentlich gar nicht stimmen.
Genau. Sie behauptet darin, dass sie schon Mutter sei von einem Kind und demnächst auch Zwillinge erwarte. Also wirklich so dieser Wunsch nach einem glücklichen Familienleben, den hat sie da schon geäußert.
Was sagen ihre Freundinnen oder Freunde?
Die Freundinnen, die nachher dann von der Polizei vernommen worden sind oder befragt worden sind, geben an oder haben angegeben, dass Mandy im Sommer 2008 auch Angst gehabt habe, schwanger zu sein. Und das ist natürlich so eine Sache, man weiß jetzt nicht, war das vor der Ehe mit dem Sandro D. oder danach, ne, dieser Zeitpunkt. Auf jeden Fall sprechen die Ermittler von intensiven Kontakten zu Männern in den norddeutschen oder auch in den süddeutschen Raum. Diese Chatpartner werden dann später von der Polizei auch befragt, und aber niemand von ihnen weiß, wo Mandy Müller sich aufhält. Es gab ein Treffen, ein gesichertes Treffen mit einem dieser Chatpartner. Das hat uns eine ihrer besten Freundinnen auch berichtet, die wir kontaktiert und auch getroffen haben. Das war wohl ein kurzes Treffen zwischen Mandy und einem männlichen Chatpartner aus dem süddeutschen Raum. Und Mandy habe dann aber gleich gesagt, nee, irgendwie liegen wir nicht auf einer Wellenlänge. Und damit war dieses Treffen dann auch recht schnell beendet.
Wie ordnest du ihr Verhalten jetzt kurz vor ihrem Verschwinden ein, nach deinen Recherchen?
Also was mir aufgefallen ist, Mandy war sehr aktiv in diesen Online-Foren beziehungsweise auch in verschiedenen Chats. Ja, auch mit einer sehr guten Freundin, die aus der Nähe von Mannheim stammt. Und was auffällig ist, dass so knapp anderthalb Wochen vor ihrem Verschwinden diese Online-Kontakte aufhören. Also Mandy schreibt nicht mehr und sie wird auch nicht mehr gesehen. Sie ist ja zu der Zeit auch krankgeschrieben, aber sie wird von niemandem außerhalb ihrer Familie mehr gesehen. Also weder von einer Freundin noch von einer Arbeitskollegin. Niemand sieht Mandy Müller mehr.
Und was auch noch Überraschendes passiert, wenige Monate nach ihrem Verschwinden, Ende 2008, die Ermittler bekommen einen Notruf zu hören. Bei der Polizei meldet sich am Silvesterabend eine junge Frau und sie behauptet, Mandy Müller zu sein. Wir haben dieses Telefonat sinngemäß nachgesprochen.
Notrufzentrale der Polizei. Wer spricht da bitte?
Ja, ich will nur Bescheid geben. Mir geht es gut. Ich komme nicht nach Hause, weil ich Angst habe. Ich will nicht von meinem Vater geschlagen werden.
Wer ist da bitte?
Ja, die vermisst wird. Die Mandy Müller.
Sind Sie nicht 17 Jahre alt? Wann werden Sie 18?
Was kann die Polizei denn zu diesem Anruf nun ermitteln?
Die Polizei hat ermittelt, dass diese Anruferin die Affäre von Mandys Ehemann ist. Wir haben sie ja Jasmin genannt in dem Film. Und sie gibt später an, dass sie von Sandro D. dazu aufgefordert worden sei und sich nichts dabei gedacht hätte. Ja. Wir haben Jasmin, die damalige Affäre, auch persönlich getroffen. Und nach einem ersten Treffen, nach einem ersten Gespräch im Mai 2024 hat sie sich zunächst Bedenkzeit erbeten, ob sie auch für ein Interview bereit sei. Also mein Eindruck war, dass sie so ein bisschen zurückhaltend war, vielleicht auch so ein bisschen ängstlich wirkte, gar nicht wirklich gerne über diese damaligen Ereignisse sprechen.
Könnte ja auch gefährlich werden für sie, möchte man meinen.
Genau, das ist natürlich auch dann, ist dann hat dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgeschwungen. Und nach diesem Treffen haben wir eine SMS von ihr bekommen und mit der Aussage, sie wolle mit der Sache nichts zu tun haben.
Das sind schwierige Recherchen auch für dich gewesen.
Ja, also das war wirklich so, dass ich im Laufe der Recherchen gemerkt habe, dass kaum noch jemand bereit ist, über die Hintergründe des Verschwindens von Mandy Müller oder generell über diesen Fall zu sprechen. Ja. Und bei der Polizei ist zum damaligen Zeitpunkt, als es dann diesen Scheinanruf gegeben hat, der Ehemann von Mandy durchaus immer stärker in den Fokus gerückt. Denn sie kommen dann auch darauf, dass er für die verfasste Abschieds-SMS, die an sein Handy ging, die angeblich von Mandy verfasst sein soll, verantwortlich sein könnte. Und es gibt ja noch eine weitere SMS, denn Mandys Bruder hat in der Nacht ihres Verschwindens eine SMS bekommen und auch für die könnte Sandro D. verantwortlich sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon erzählt, dass die Familie von Mandy Müller der Sinti-Gemeinschaft angehört. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch Rassismusvorwürfe gegenüber der Polizei. Genauer gesagt geht es um Antiziganismus. Ein Fremdwort, das wir jetzt mal genauer erklären wollen. Worum geht's dabei?
Antiziganismus bezeichnet die spezifische Form von Rassismus, die sich gegen Sinti und Roma richtet. In diesem Fall aber gezielt gegen Menschen, die der Kultur der Sinti angehören. Und es scheint, dass es bei den Ermittlungen, zumindest zu Beginn, ganz am Anfang im Jahr 2008, Vorurteile gegenüber der Familie von Mandy Müller gegeben haben könnte. Ja. Man sieht in den Ermittlungsakten, dass die Familie mehrfach negativ dargestellt wird. Richard Detmar, Mandys Vater, hat uns auch berichtet, dass die Familie in den Akten als Zigeuner oder Zigeunersippe bezeichnet worden sind. Dazu kommt, dass in den Ermittlungsakten auch beispielsweise sinngemäß steht, dass Mandy sich mit den Gepflogenheiten innerhalb der Zigeunersippen arrangiert habe. Also damals hat man schon nicht mehr im Jahr 2008 den Begriff Zigeuner verwendet. Ja. Und eigentlich auch nicht in einem behördlichen Schreiben. Das hat uns auch der Historiker Thomas Gatter dann später noch erklärt. Ein enger Freund der Familie, der sich auch intensiv mit dem Fall beschäftigt hat. Und es ist vor allem, so hat er es erklärt, durch die NS-Zeit bei vielen Sinti negativ und rassistisch behaftet, dieses Wort Zigeuner.
Das sind also nun die Vorwürfe gegenüber der Polizei, auch mit Blick auf die Akten. Was hat das denn für Folgen gehabt?
Also wir haben ja mit dem Historiker Thomas Gatter auch darüber gesprochen, auch über die Folgen, die für die weiteren Ermittlungen natürlich dann immens wichtig waren. Er hat die Vermutung geäußert, dass die Vorurteile gegenüber der Sinti-Community dazu geführt haben könnten, dass die Ermittlungen nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit und auch nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt worden sind.
Und wir hören jetzt den Historiker Thomas Gatter selbst, wie er kritisiert, dass vor allem diese Worte verwendet worden sind von den ermittelnden Polizisten.
Hier ging es um eine Familie, die kein Standing in der Mehrheitsgesellschaft hat, wo sehr starke Vorurteile auch gegen die Bevölkerungsgruppe bestehen und diese Vorurteile sich natürlich auf das Verhalten und auf die allgemeine Herangehensweise an den Fall auswirken. Das war in Äußerungen, die protokolliert wurden, auch ganz offensichtlicher Antiziganismus. Also auch verbal sehr deutlich unverblümt. In der Zeit in einem behördlichen Vorgang von Zigeuner zu sprechen, war schon außer Zeit gefallen. Damals sagte man auch offiziell nicht mehr Zigeuner. Aber das kam da dauernd vor.
Thomas Gatter zu den schweren Vorwürfen gegenüber der Polizei. Sie habe in ihren Ermittlungsakten rassistische Begriffe verwendet. Wie reagiert sie nun darauf? Wie reagiert die Polizei auf diese Rassismusvorwürfe?
Also es ist so, dass ich versucht habe, auch Ermittler aus der ersten Ermittlungsgruppe zu kontaktieren. Da habe ich direkt Absagen bekommen. Also niemand ist für ein Gespräch bereit gewesen. Wir haben dann bei der Polizei in Nienburg nachgefragt. Die hat auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft in Lüneburg verwiesen. Ja, was aber auch ein normaler Vorgang ist, weil mittlerweile, es gab ja dann auch diese Ermittlungsgruppe Mandy 2.0 und die haben ja auch, das haben ja auch Mandys Eltern bestätigt, wirklich völlig vorurteilsfrei sind die an die Sache rangegangen. Ja, und die eben nicht diese Vorurteile gegenüber der Familie oder der Kultur hatten. Wir haben dann auch die Staatsanwaltschaft in Lüneburg, Zweigstelle Celle, gefragt und von denen haben wir die Antwort bekommen, dass sich die Staatsanwaltschaft zu Vorwürfen, die gegenüber der Polizei oder einzelnen Beamten erhoben werden, nicht äußern, weil ihr nicht die Dienstaufsicht obliegt. Das heißt, beide Stellen verweisen eigentlich gegenseitig aufeinander. Und die Personen, die damals darin involviert waren, die sind heute nicht mehr zu sprechen bzw. äußern sich nicht zu der Sache.
9 Monate nach dem Verschwinden von Mandy Müller im Mai 2009 wird ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet. Sandro D. ist der Hauptverdächtige. Die Polizei sucht Beweise für eine mögliche Anklage gegen ihn. Aus Sicht der Eltern passiert das alles viel zu spät. Wie kommt es denn zu dieser neuen Entwicklung, Alexander?
Es gab ja im Vorfeld noch mehrere Anrufe bei der Polizei oder auch bei Mandys Eltern, in denen sich Frauen als Mandy ausgegeben haben. Also es gab mehrere Scheinanrufe und durch die Aussagen der Affäre und auch der damaligen Ex-Freundin von dem Sandro D. haben sich diese Verdachtsmomente eines Tötungsdelikts immer mehr erhärtet. Ja, so hat es damals die Polizei beschrieben. Und dann wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Zuständigkeit liegt damals zunächst bei der Staatsanwaltschaft in Verden. Danach übernimmt das weitere Verfahren die Staatsanwaltschaft in Lüneburg. Zweigstelle Celle, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Und dieser Wechsel von der einen Staatsanwaltschaft zur anderen, was die Zuständigkeit betrifft, dauert 4 Monate. Da kommt es zumindest dann zur ersten Durchsuchung des Hauses. Warum das so lange gedauert hat, kann ich nicht beantworten. Also ich vermute, dass sicherlich weiter ermittelt worden ist in der Zeit. Allerdings muss man halt sehen, dass schon viel Zeit vergeht, bis es schließlich zu einer ersten Durchsuchung des Hauses in der Birkenstraße kommt. Also an dem Ort, an dem Mandy zuletzt gesehen worden ist, beziehungsweise wo die Polizei vermutet, dass sie dort verschwunden ist oder zu Tode gekommen ist.
Wie sehen diese Durchsuchungen aus? Was wird da konkret gemacht?
Die haben mit Spurensicherungen, mit Leichenspürhunden sind die in das Haus und haben im Keller, haben die Ermittler durch Hilfskräfte der Feuerwehr den Boden aufstemmen lassen. Sie haben aber auch nicht nur das Haus in der Birkenstraße ausgiebig durchleuchtet, sag ich mal, oder auf Spuren untersucht, sondern auch das Elternhaus von Sandro D. und ein LKW, den er für seine Arbeit als Schrotthändler nutzt.
Was die Leichenspürhunde der Polizei bei den Suchmaßnahmen finden, erzählt uns der Strafverteidiger Dennis Grünert.
Leichenspürhunde haben am Tatort, am vermeintlichen Tatort angeschlagen, mehrere Hunde unabhängig voneinander, sowohl im Wohnzimmerbereich als auch im Keller. Da haben zumindest die Hundeführer in ihrem Vermerk dazu gesagt, und das weiß man eben auch aus der Erfahrung, dass es ein ziemlich eindeutiges Indiz ist, dass dort mal eine Leiche möglicherweise gelegen hat oder eben Spuren, die von einer solchen stammen oder dass es dort zumindest Blut gegeben hat. Die prägnante Spur, und da wird es dann eben auch interessant, befand sich tatsächlich im LKW des Tatverdächtigen auf der Ladefläche, wo auch ein Hund angeschlagen hat. Und das ist doch schon, muss man sagen, ein großes Indiz dafür, dass man fast schon davon ausgehen kann, dass sich dort eine Leiche zu irgendeinem Zeitpunkt jedenfalls mal befunden haben muss.
Das sind bemerkenswerte Erkenntnisse aus den Durchsuchungen 2009, also über ein Jahr nach dem Verschwinden von Mandy Müller. Da ist jetzt viel Zeit vergangen. Was bedeutet das für die weiteren Ermittlungen?
Also bei den Suchmaßnahmen im Haus von Mandy und ihrem Ehemann werden keine Blutspuren gefunden, auch nicht Mandys Leiche. Trotzdem haben Leichenspürhunde unabhängig voneinander im Wohnzimmer und im Keller des Hauses angeschlagen. Ja, also jeweils 2 Hunde unabhängig voneinander. Und auch auf der Ladefläche des LKWs von Mandys Ehemann schlägt ebenfalls ein Leichenspürhund an. Von dieser Ladefläche des LKWs entnehmen die Ermittler insgesamt 40 DNA-Spuren. Ja, und diese Spuren werden dann zur Auswertung zum Landeskriminalamt in Niedersachsen gesendet und sollen auf Blut oder andere Körperflüssigkeiten von Mandy Müller untersucht werden. Jetzt ist es so, dass die Polizei oder das Landeskriminalamt die Experten so vorgegangen sind, dass sie die relevantesten Spuren zunächst ausgewertet haben oder die vielversprechendsten, sag ich mal, ja, allerdings ohne Ergebnis. Die anderen Spuren, die übrig geblieben sind, werden zurück an die Polizei geschickt. Vielleicht für weitere, wenn man nochmal irgendwann Verdachtsmomente hat oder sagt, okay, die könnte man nochmal überprüfen, können die einmal nochmal mit einbezogen werden.
Das wird also aufbewahrt, dass man da später nochmal Zugriff drauf hat.
Genau, das ist normalerweise auch üblich, dass vor allen Dingen in solchen Verfahren, wo es ja auch um den Verdacht eines Tötungsdelikts geht, dass die Spuren da durchaus verwahrt werden oder gesichert werden. Jetzt war es aber so, dass im Zuge der zweiten Ermittlungsgruppe auch, der Bildung der zweiten Ermittlungsgruppe, einfach nochmal gefragt worden ist, wo sind die Spuren, ja, und können wir die vielleicht nochmal auswerten in irgendeiner Form? Weil Jahre später zum Thema DNA, die Techniken verbessern sich immer mehr, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch alte Spuren dann entsprechend auszuwerten. Und Jahre später kommt dann das Ergebnis, dass diese Spuren, die damals zurückgeschickt worden sind, die noch übrig geblieben worden sind, verschwunden sind. Also sie sind nicht auffindbar. Und das hat sich vor allem der Anwalt der Familie gefragt, Dennis Grünert, wie das sein kann.
Und diese Ungereimtheit kann man noch genauer beleuchten in deinen Filmen, die dreiteilige Serie in ARD Crime Time, Was geschah mit Mandy Müller? Diese Filme verlinken wir in unseren Shownotes. Was aber klar ist, für die Polizei ist am wahrscheinlichsten, Mandy Müller ist getötet worden. Aber im Oktober 2010 entscheidet die Staatsanwaltschaft Celle, das Verfahren gegen Mandys Ehemann wird eingestellt. In der Begründung heißt es sinngemäß, dass die Ermittlungsergebnisse für eine Anklageerhebung und Verurteilung nicht ausreichen. Staatsanwalt Witold Franke gibt damals folgendes Statement ab.
Das, was wir an Ermittlungsergebnissen gewinnen konnten, reicht nicht aus, um ihn beispielsweise zur Anklage zu bringen. Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit, die es nun mal auch für eine Anklage bedarf, davon ausgehen, dass er etwas mit dem Verschwinden von Mandy zu tun hat. Ich sage nochmal, wir wissen ja nicht mal sicher, ob Mandy überhaupt tot ist.
Viele Jahre später gibt es einen Abschlussbericht der Polizei, 2020 veröffentlicht worden und ins Rollen gebracht wurde er durch eine neue Mordkommission. Die hat den Namen getragen Mandy 2.0. Da wurde nochmal neu ermittelt. Der Staatsanwaltschaft liegt nun seit 4 Jahren dieser Abschlussbericht der Polizei vor. Lässt sich damit abschätzen, ob es zu einer Anklage oder einer Einstellung des Verfahrens kommen wird?
Es scheint so, dass die Staatsanwaltschaft wirklich stark daran interessiert ist, wirklich hieb- und stichfeste Beweise zu finden. Ich glaube, deshalb dauert es wahrscheinlich auch so lange. Ja, auch wenn das noch so schmerzhaft für Mandys Eltern sein mag. Aber die Staatsanwaltschaft will sich wirklich sicher sein, wenn sie Anklage erheben sollte. Und bislang, so sieht es zumindest aus, reichen all die Indizien wohl noch nicht aus. Also das liegt zum einen, mag das an den Versäumnissen liegen, die direkt zu Beginn der Ermittlung gemacht worden sind. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, erst 1 Jahr nach dem Verschwinden das Haus auf Spuren zu untersuchen, ist natürlich schwierig. Diesen Vorwurf hat ja auch der Verteidiger der Familie gemacht. Und zum anderen auch an der langen Zeit, die nun schon vergangen ist. Also Zeugen können sich auch nicht mehr so gut an Einzelheiten erinnern. Und natürlich liegt es auch vor allem daran, dass bis heute ja die Leiche von Mandy Müller nicht gefunden worden ist. Und trotzdem ist die Polizei davon überzeugt, dass die Indizienkette ausreicht, um Mandys Ehemann Sandro D. als Tatverdächtigen zu benennen.
Und ich habe auch gerade schon diesen Abschlussbericht angesprochen. Da wird sehr konkret bei der Eingrenzung ein Tatverdächtiger genannt. Wie haben die Ermittler ihre Arbeit da zusammengefasst?
Also dieser Abschlussbericht ist ja im Jahr 2020 erstellt worden. Und da wird schon deutlich benannt, wer für das Verschwinden von Mandy Müller verantwortlich sein soll. Wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass die Polizei mögliche Hypothesen auch durchgegangen ist. Und letztlich aber dann für sie am plausibelsten oder am wahrscheinlichsten die Hypothese ist, dass Mandy in dieser Nacht vom 13. auf den 14. September 2008 zu Tode gekommen ist. Und verantwortlich dafür sein soll Mandys Ehemann. Er war der Letzte, der sie gesehen hat, durch die ganzen Scheinanrufe, durch sein Verhalten auch nach dem Verschwinden von Mandy und durch zahlreiche Zeugenaussagen. Und das Motiv wird ebenfalls beschrieben. Also sinngemäß sagt die Polizei oder beschreibt die Polizei, dass Sandro diese Ehe mit Mandy Müller eigentlich gar nicht wollte, ja, sondern frei sein wollte für seine große Liebe, für seine Ex-Freundin Petra. Und dazu wäre es gekommen, dass bei einer Trennung von Mandy, dass auch seine Familie innerhalb der Traditionen und Strukturen der Sinti, dass es da zu einer Ausgrenzung hätte kommen können. Ja, also es hätte auch noch familiäre Konsequenzen gehabt.
Spielt es auch noch eine Rolle, dass das Telefon von Mandy in einer ganz anderen Funkzelle eingeloggt ist an der fraglichen Nacht?
Ja, auch das spielt eine Rolle, weil das Telefon von Sandro ja ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Funkzelle eingeloggt war oder eingewählt war. Und dieser Bereich, in dem Bereich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Adelheidsdorf, Nienhagen, dieser Bereich war auch für die Polizei in den ganzen Jahren auch immer wieder von Interesse. Und es gab auch immer verschiedene Zeugenhinweise, Menschen, die in einem Waldstück irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt haben. Und Da war die Polizei auch mehrfach aktiv. Also auch 2018 haben sie zum Beispiel Bodenproben genommen, haben Knochen, die sie gefunden haben, analysieren lassen. Dann gab es Hinweise auf ein Grab auf einem Friedhof in Niedersachsen. Und zwar handelt es sich um das Grab von dem Großvater von Sandro D., was umgebettet worden ist. Und da hat die Polizei dann vermutet, ja, vielleicht könnte sich auch die Leiche von Mandy Müller in diesem Grab befinden.
Also da wird auch den schrägsten Annahmen nachgegangen.
Ja, und da sieht man auch, dass wirklich die Polizei dann vor allem auch mit der Ermittlungsgruppe Mandy 2.0 wirklich allen Spuren nachgegangen ist. Ja, also das ist wirklich so, dass sie wirklich jeden Hinweis ernst genommen haben und intensiv nach Mandy Müller gesucht haben.
Ihre Leiche wird aber dann nicht in diesem Grab gefunden.
Nein, die Leiche ist nicht gefunden worden in dem Grab.
Wir bemerken schon, dieser Fall ist alles andere als ein Cold Case, denn es gibt immer wieder neue Bewegungen und damit mögliche neue Ermittlungsansätze. 2023 fallen Schüsse auf den Vater von Mandy Müller.
Da ich extreme Schlafstörung habe, gehe ich, bevor ich ins Bett gehe, noch eine rauchen. Bin zur Tür, Zigarette in der Hand, mach die Tür auf, dachte mir, ein Stück auf, Feuerzeug vergessen. Wo ich mich umdrehte, schlugen schon die Schüsse ein. Ne? Da hörte ich schon überall splittern, bin sofort in das Schlafzimmer gerannt, die Tür hinter mir zu, meine Frau auf den Boden getan und haben die Polizei gerufen. Ne?
Richard Detmar berichtet davon, wie wahrscheinlich nur ein Zufall dafür gesorgt hat, dass er noch lebt, im Januar 2023. Wer sollte denn einen Grund haben, auf Richard Detmar zu schießen?
Genau, das habe ich ihn auch gefragt. Und er vermutet, dass es ein Mordanschlag auf ihn war. Und als Auslöser oder als Grund dafür hat er angegeben, dass sie diese intensive Öffentlichkeitsarbeit, die Mandys Eltern in den letzten Jahren betrieben haben, weil sie sich ja nicht damit abfinden wollten, dass keine Anklage im Fall ihrer Tochter erhoben wird und der mutmaßliche Täter auch nicht verhaftet worden ist. Deswegen sind sie ja auch in den vergangenen Jahren wirklich massiv in die Öffentlichkeit gegangen, haben Protestaktionen veranstaltet und auch so bundesweit Aufmerksamkeit erlangt. Und mit Hilfe von Freunden und Unterstützern führen sie über mehrere Jahre solche Aktionen durch.
Was ermittelt die Polizei zu diesen Schüssen?
Die Polizei hat ermittelt, dass insgesamt 3 Schüsse gefallen sind, wahrscheinlich schallgedämpft. 2 davon schlagen in der Haustür ein, 1 Schuss trifft ein Fenster. Und am Tatort hat die Polizei dann Fragmente der Projektile sichergestellt. Doch die geben keine Rückschlüsse auf die mögliche Tatwaffe. Auch Patronenhülsen sind nicht gefunden worden. Und die Polizei vermutet, dass die Schüsse von einer Anhöhe, so knapp 20 Meter vom Haus entfernt, abgefeuert worden sind. Richard Detmar und seine Frau haben auch direkt eigentlich einen Verdacht, wer für die Schüsse verantwortlich sein könnte. Und einer davon ist Mandys Ehemann, Sandro D., aber auch ein Schrotthändler, für den Mandys Vater seit 17 Jahren arbeitet. Die Polizei startet dann auch recht zeitnah Durchsuchungsmaßnahmen, auch bei diesem Schrotthändler, und stellt dort auch Schusswaffen und Munition sicher. Aber die Waffen und auch die entsprechende Munition führt nicht zu einem Täter, auch nicht zur Tatwaffe, ja, und auch nicht zu einem verwertbaren Motiv. Und eine Hypothese, die die Ermittler auch in Betracht gezogen haben, ist auch, dass es eine Inszenierung von Mandys Vater sein könnte, um auf den Fall seiner Tochter aufmerksam zu machen, um auch vielleicht ein bisschen Druck auf die Behörden auszuüben. Das alles endet aber ergebnislos und letztlich stellt die Staatsanwaltschaft Verden, die für die Ermittlungen in diesem Verfahren zuständig ist, das Verfahren gegen die 4 Tatverdächtigen ein.
Die Ungewissheit über das Schicksal von Mandy Müller belastet ihre Eltern weiterhin schwer. Sandro D. bleibt zwar weiterhin ein Hauptverdächtiger, aber die Staatsanwaltschaft zögert, die Anklage zu erheben. Die Polizei ist davon überzeugt, dass die Indizienkette ausreicht. Sabine Müller und Richard Detmar hatten lange Zeit Angst, in der Öffentlichkeit aufzutreten, aber ARD Crime Time hat sie begleitet, wie sie durch die Innenstadt von Celle gehen, Menschen von ihrem Schicksal und ihrer Tochter berichten, Flyer und Plakate verteilen.
Das sind kleine Schritte und dass auch Menschen daran teilnehmen, ne, und sagen und emotional ergriffen sind, was da passiert. Und das tut einem doch irgendwo ein bisschen Kraft geben.
Im Moment ist es bei mir so, ich bin wütend. Wütend über die Staatsanwaltschaft, dass wir das jetzt wieder machen müssen. Und auf der einen Seite bin ich dann wieder glücklich, dass ich merke, manche Leute zeigen doch noch Anteilnahme. Ich bin halt dankbar, sehr dankbar darüber.
Alexander, was ist deine Einschätzung? Wie zuversichtlich sind denn die beiden heute?
Also so wie ich Mandys Eltern erlebt habe, denke ich, dass sie tief im Innern schon spüren, dass ihre Tochter nicht mehr lebt. Bei Frau Müller ist aber trotz allem noch so ein kleiner Funke zu spüren, dass sie hofft, dass Mandy vielleicht doch irgendwo noch am Leben ist, beziehungsweise freiwillig verschwunden sein könnte. In den Interviews und auch bei den Dreharbeiten habe ich halt auch immer gespürt, also es gab wirklich mal, es gab gute Tage und es gab auch extrem schlechte Tage. Ja, und das liegt vor allem daran, dass das Schlimmste für die beiden diese Ungewissheit ist. Dass sie einfach nicht abschließen können, also nicht zu wissen, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Wir haben die Staatsanwaltschaft gefragt, wie denn der aktuelle Stand jetzt ist, ob mit einer zeitnahen Entscheidung auch zu rechnen sei. Und da haben uns die Verantwortlichen geantwortet, dass an der Aufklärung weiterhin intensiv gearbeitet werde. Also das heißt, Mandys Eltern müssen weiter mit dieser Frage leben, was geschah mit unserer Tochter, und hoffen oder können eigentlich nur hoffen, dass irgendwann jemand sein Schweigen bricht, weil die Polizei und auch sie sich sicher sind, dass irgendjemand noch was über das Verschwinden von Mandy weiß und sie endlich erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist.
Du hast dich jetzt viele Monate damit beschäftigt, mit diesem Fall. Kann man als Autor und Regisseur, der du nun hier bist, das Ganze irgendwie ablegen? Kann man damit abschließen?
Ja, es ist schwierig. Eine schwierige Frage auch. Also intensiv, wirklich mehrere Monate habe ich mich mit diesem Fall beschäftigt, habe immer wieder Kontakt zu den Eltern gehabt, zu dem Strafverteidiger, mit dem Privatermittler im Austausch gewesen. Also so ganz ablegen werde ich das nicht. Also ich werde den Fall weiterhin verfolgen, weil es ist ja so, dass irgendwann eine Entscheidung kommen wird und auch kommen muss. Also ob die Ermittlungen nun eingestellt werden oder ob es zu einer Anklage kommen wird, das ist ja alles noch offen, und von daher werde ich den Fall weiterhin im Auge behalten und im Blick behalten.
Alexander Harbi, ich danke dir für deine Recherche und dass du uns davon erzählt hast, so ausführlich.
Vielen Dank.
Was geschah mit Mandy Müller? Das ist der Titel deiner neuen Staffel ARD Crime Time. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, dem Beschreibungstext zu diesem Podcast. Mein Name ist Felix Gebhardt, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir achten in unserem Podcast immer auf eine behutsame Wortwahl, also machen uns vorab viele Gedanken über die Darstellung der Fälle. Wir freuen uns deshalb über Feedback, ob uns das gelungen ist. Über Ihre Anmerkungen und Anregungen freuen wir uns unter der Mailadresse crimetime@mdr.de, und diese Mailadresse finden Sie auch in den Shownotes. Und wir haben noch eine Empfehlung für einen weiteren True Crime Podcast. Der talentierte Mr. Fossen. Felix Fossen hat engste Freunde und seine Eltern um Millionen gebracht. Seine Strafe hat er abgesessen, aber das Geld ist und bleibt weg. Und der 50-jährige Deutsche ebenfalls. Christoph Heinzle entdeckt bei seinen Recherchen überraschend, dass eine der Betrogenen selbst eine Millionenbetrügerin ist. Die Spur führt nach New York und Indien. Der talentierte Mr. Fossen. Alle Folgen der neuen Staffel jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dorthin finden Sie auch in unseren Shownotes. Danke, dass Sie zuhören, und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.